Impulse, der KPMG-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem KPMG-Impulse-Podcast. Heute freut es mich ganz besonders, euch zu dem Thema Auswirkungen der Pleite einer großen Startup-Bank im Silicon Valley auf das österreichische und europäische Startup-Ökosystem und auch die Auswirkungen für den Finanzsektor geben zu können. Dazu freut es mich ganz besonders, unseren KPMG Chief Economist Stefan Fink begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan. Stefan ist neben seiner Tätigkeit hier bei uns auch Professor an der FH für Finance und Risk Management. Ich möchte mich kurz auch noch vorstellen. Mein Name ist Leonardo Pekov. Ich bin hier bei KPMG in Österreich zuständig für den Startup-Bereich. Dementsprechend freut es mich ganz besonders, heute so einen hochkarätigen Gast wie dich, Stefan, begrüßen zu dürfen. Wir haben schon kurz angeteasert bei der Anmoderation das Thema, worum es in diesem heutigen Podcast gehen soll. Vielleicht darf ich dir dazu gleich einmal dich bitten, die Hintergründe oder vielleicht sprechen wir mal über die Hintergründe, wieso wir heute überhaupt zu diesem aktuellen Anlass sprechen. Der Hintergrund ist, dass, wie einige vielleicht mitbekommen haben, in den letzten zwei Wochen doch eine im Startup-Bereich bekannte Bank pleite gegangen ist, beziehungsweise ein Bankrun stattgefunden hat, die Anleger ihr Geld abgezogen haben und die Auswirkungen darauf sind nun doch größer als erwartet und haben auch Wellen bis nach Europa geschlagen. Stefan, kannst du dazu grundsätzlich vielleicht zur Situation etwas sagen, wie sich nun die Zinsänderungen auch zentralbankseitig verändert haben, welche Auswirkungen wir hier mal ganz grundsätzlich sehen und was wir daraus auch für die Startups und für die Investoren ableiten können?
Ja, eine durchaus spannende Frage. Spannend überhaupt das Vokabel, was Volkswirte dieser Tage häufig verwenden. Ja, es ist tatsächlich so. Also die letzten Tage und Wochen waren durchaus herausfordernd am Finanzmarkt. Wir haben da eine finanzierende Bank, die durchaus eine wichtige Rolle spielt, die jetzt nicht so klassisch, wie man es gehabt hat bei Lehman Brothers, dass da massiv spekuliert wurde und das dann irgendwie zum Ende eines Instituts führte, sondern wir haben da eine Finanzierungs Rolle, Geld wird, also insbesondere Startups zur Verfügung gestellt. Aber natürlich ist es eine Bank wie alle anderen auch und obwohl die jetzt gar nicht spekulativ unterwegs waren, haben die halt verzinsliche Papiere auf ihrer Bilanz liegen gehabt und der Mechanismus ist ein relativ einfacher. Je stärker die Zinsen steigen und ich habe verzinsliche Papiere, die vielleicht auch noch länger laufen, dann habe ich da Wertverluste bei Banken führen zu einer Reduktion von Eigenkapital und wie man das auch aus den Medien kennt, das ist für eine Bank nicht gut, weil das Vertrauen entsprechend schwindet, was dann, wie du auch vorher gesagt hast, diese dramatischen Entwicklungen losgetreten hat. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass in Europa dieses Geschäftsmodell ja ähnlich ist. Ja, auch da habe ich verzinsliche Titel irgendwo auf der Bankbilanz liegen und je stärker die Zinsen steigen, desto mehr habe ich hier Wertverluste. Es ist jetzt, um vielleicht einmal gleich vorab mich ein bisschen zu beruhigen, es ist jetzt nicht ganz so arg in Europa im Vergleich zu den USA, weil die europäischen Banken deutlich mehr Cashbestände haben als Wertpapiere. Das war etwas, was sicherlich in den USA die Entwicklung beschleunigt hat, aber der langen Rede kurzer Sinn. Das Thema ist natürlich auch in Europa da. Auch in Europa, wie wir alle wissen, sind die Zinsen relativ stark in kurzer Zeit angestiegen und das bedeutet es auch in der Schweiz, wie man ja auch mitbekommen hat, gibt es ein Finanzinstitut, das da etwas in Schieflage geraten ist und dann übernommen wurde. Und da ist natürlich schon, du hast es vorher angesprochen, was ist jetzt tatsächlich das, was für Startup-Unternehmen relevant ist an dieser Entwicklung? Es ist jetzt nur was sich da jetzt im Bankenbereich abspielt und wir sind da immun. Naja, das kann schon Auswirkungen haben, du hast es ja vorher schon angesprochen. Ist das ein Thema, wo die Zentralbank drauf schauen muss und wenn ja, wie muss sie drauf reagieren? Die Frage 1 ist relativ schnell beantwortet, ja. Eine Zentralbank ist sogar verpflichtet, die Finanzmarktstabilität auch im Auge zu haben und deswegen ist es natürlich ein Thema, dass die Damen und Herren in Frankfurt wissen, wenn man jetzt die Zinsen immer weiter erhöht, ja, dass dieser Druck, den wir jetzt da gerade gemeinsam kurz erläutert haben, dass der auch zunehmen würde für europäische Banken. Das heißt, naja, in the end hatten wir zwischendurch erwartet, dass die Zinsen, also ganz konkret der Euribor, der ja auch finanzierungsrelevant ist, deutlich stärker ansteigt. Diese Erwartung des sehr stark steigenden Zinsen, wir waren da bei einer Erwartung bis 4,5% für den 3-Monats-Euribor und darüber, die ist jetzt interessanterweise innerhalb der letzten Tage relativ stark kollabiert, und zwar um fast über 1% weniger stark der Zinsanstieg. Das heißt, also eine Sache, die jetzt unmittelbar auf die Startups, die ja Finanzierung brauchen, durchschlägt, ist, dass die voraussichtliche Zinsbelastung aus heutiger Sicht vor dem Hintergrund des Euribors eine geringere ist wie noch vor 2-3 Wochen. Also das ist relativ schnell gegangen. Es hat auch die Zentralbank begonnen, das etwas zu moderieren. Zuerst haben sie gesagt, na, das einzige Gas, wenn ich es so umschreiben darf, ist Vollgas, und wir werden ganz stark die Zinsen weiter erhöhen. Von dieser Rhetorik sind sie jetzt weg. Das heißt also, die Information 1, was das für Unternehmen, die Fremdkapital benötigen, bedeutet, okay, diese Komponente ist etwas niedriger als erwartet. Die zweite Komponente, muss man der Fairness halber dazu sagen, was kostet das Geld? Das ist von zwei Komponenten abhängig, nämlich wo ist der Euribor? Und was ist der Großhandelspreis? Das heißt, das, was die Banken da noch draufschlagen. Und da wird es jetzt spannend werden in den nächsten Wochen und auch Monaten. Denn wenn der Finanzmarkt angespannt ist, wenn sie die Nervosität fortsetzt, dann ist Cash viel wert, Liquidität hoch. Und wenn die Banken höhere Einkaufspreise haben, haben sie auch teurere Verkaufspreise. Also es war eine etwas ausufernde Antwort. Wo kommt es an? Bei den Startups, ne, es kommt dort an, dass ich sage, was ist meine Basis, also wo geht der Euribor hin? Antwort jetzt deutlich niedrige Erwartungen, als wir schon gehabt haben. Und was muss ich draufschlagen? Das hängt ein bisschen ab, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Da haben wir das Risiko, dass das ansteigt. Das ist es noch zu früh zu sagen, wo der Nettoeffekt hingeht.
Ja, Stefan, vielen Dank für diese erste Einschätzung von dir. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich im Grunde genommen ein bisschen zunehmend schwierigere Situation zum sowieso schon gebeutelten Marktumfeld im Venture-Capital-Bereich. Das heißt, es wird sicherlich kurzfristig erste spürbare Probleme dann bei Startups geben, die Exposure hatten in diese Bereiche, die wir gerade angesprochen haben, die sich dann, wenn es sogar schon jetzt unmittelbar passiert ist, durch verzögerte Gehaltszahlungen oder Finanzierungsengpässe auszeichnet. Wenn man jetzt aber den Bogen ein bisschen spannt, wieder weiterdenkt und auch gleichzeitig schaut, okay, als Startup, worauf muss ich dann jetzt achten, wenn ich in dieser Situation bin? Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eigentlich gesehen, dass ich durch diese Marktentwicklungen, und du hast es auch vorher angesprochen, das wird in den nächsten 6 bis 9 Monaten sicher eher bestenfalls stabilisieren. Welche Schritte muss ich dann konkret einleiten, damit ich hier sozusagen gut aufgestellt bin? Und wie kann ich auch zum Beispiel mein Treasury so gestalten, dass ich das professionalisiere? Wie kann ich meine Liquiditätsplanung so gestalten, dass ich sozusagen hier für die kommende Zeit gut aufgestellt bin? Kann man sich hier, sag ich mal, aus der volkswirtschaftlichen Brille etwas lesen oder etwas sehen?
Also wenn es darum geht, eine Handlungsanweisung, dann also ist die Phase, in die wir jetzt sind, nennen wir da gerne mal Risk Off. Ja, das heißt, der Risikoappetit generell nimmt ab. Also, man kennt ja diesen Begriff der sicheren Häfen. Also immer dann, wenn man so eine Tendenz hat, dass man plötzlich, na, jetzt schauen wir uns wieder den sicheren Hafen, das ist nicht ganz koscher. Das ist dann das Risiko, das ich dann habe, wenn ich als Startup-Unternehmen nicht dafür gesorgt habe, ja, dass ich Zugang zu Liquidität habe, auch wenn so ein Risk-Off ist, dann komme ich in Schwierigkeiten. Das heißt also, Tipp 1 ist einmal vollständige Transparenz auch in der Kommunikation und sagen, okay, Struktur, wie geht es im Unternehmen auch in Kontakt mit dem potenziellen Kapitalgeber, mal vollständige Transparenz. Also es wird da vor dem Hintergrund, was da passiert ist, noch mehr in die Richtung gehen, ich möchte keine versteckten Risiken übersehen. Ja? Und um denen gleich einmal proaktiv zu begegnen, muss ich schauen, ich bin vollständig transparent. Die zweite Sache, nachdem wir jetzt noch nicht wissen, wie diese Finanzierungskosten, also dieser Add-on auf den Euribor, wie sie der entwickelt wird, und es momentan noch so ist, dass sich das gerade im europäischen, im österreichischen Bankensektor noch nicht wirklich hineingearbeitet hat, das haben wir noch relativ stabil, könnte es jetzt eine gute Phase sein, zur Bank zu gehen und zu sagen, okay, so eine Liquiditätslinie, die vielleicht auszuweiten. Das bedeutet nicht, dass ich mir jetzt sofort die Finanzierung aufnehme, aber dass ich mir einen entsprechenden Puffer habe, um bei entsprechendem Liquiditätsbedarf, würde man sagen, auf der sicheren Seite zu sein. Ja, also um es vielleicht mit einem Sprichwort zu sagen, meine Empfehlung oder auch die aus der der langen Historie der Ökonomie, it's better to be safe than sorry. Ja, und jetzt einmal schauen, lieber da etwas mehr Liquiditätspuffer aufzubauen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Ja.
Wir haben das jetzt mal beleuchtet für die Startups, was das bedeuten würde. Wenn wir jetzt dasselbe sozusagen uns überlegen würden für die Investoren, für die Venture Capital Fonds, die vielleicht auch das eine oder andere Investment gehebelt haben mit Fremdkapital und sich zunehmend auch vermehrt auf ihr eigenes Portfolio konzentrieren müssen, aufgrund der Marktsituation und natürlich ihres Business Case am Ende des Tages. Kann man da die Auswirkungen auch sozusagen, so wie wir es jetzt bei den Startups gesehen haben, auf die Venture Capital Fonds und die Treiber oder die Finanzierer im Endeffekt der Innovation oder Mitfinanzierer auch legen? Kann man da was sehen?
Ja, definitiv. Also man kann es auf eine relativ einfache Argumentik runterbrechen. Was da passiert, ich investiere als Risikokapitalgeber in eine Netto-Risikoprämie. Also, dass ich sage, was kann ich nettomäßig verdienen und irgendwo dividiert durch das, was das Risiko ist. Und je höher diese Quote ist, desto attraktiver ist es für mich. Und jetzt sehen wir momentan was mit dem Nenner passiert, nämlich dieses Risiko weitet sich aus. Das heißt, also auch da sehe ich natürlich diesen Risk-Off-Modus und dass ich dann trotzdem noch investiere, werde ich mir quasi den Threshold dorthin legen, dass ich trotz der sehr volatilen Umgebung momentan bereit bin, wirklich neues Risikokapital zu investieren. Man könnte sagen, ich würde schon erwarten, dass das etwas mehr picky wird, dieses Verhalten. Es ist jetzt noch nicht so, und da muss ich auch dazu sagen, obwohl medial doch schon durchaus die Nervosität gehypt wird, was tatsächlich jetzt am europäischen Markt angekommen ist von diesen Schockwellen, ist wirklich gering. Wir haben jetzt im Vergleich zu den USA noch eben diverse Vorteile, was die Stabilität des Finanzierungssystems angeht. Das heißt, aus Sicht der Investoren würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt disruptiv und ich muss das Ganze anders denken. Aber so diesen Screening-Prozess und diese Transparenz wirklich auch für potenzielle Investments zu erhöhen, wie schaut das genaue Portfolio aus, das würde ich definitiv sehen. Ob bei der Finanzierungsaufnahme eines potenziellen Investors, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt, da werden wir, glaube ich, schon sehen, dass ein bisschen Abwarten da ist, weil momentan es ist noch zu frisch, um zu sagen, also das ist jetzt abgefrühstückt und der Markt wird sich beruhigen. Ich würde erwarten, dass ich da etwas mehr abwartende Haltung sehe, zumindest einmal in der unmittelbaren Zukunft, in den nächsten Wochen. Ja.
Siehst du einen verstärkten Fokus der Investoren auf den Due Diligence-Prozess, auf eben, dass noch mehr verstärkt auf diese Themen Wert gelegt wird, wie zum Beispiel, wie schaut die Finanzierung, also die Liquiditätssituation aus, wie genau bin ich strukturiert, wie bin ich aufgestellt, kann das, sage ich mal jetzt, um die Brücke zu schlagen zwischen den zwei Playern, Startup und Investor, kann das jetzt eigentlich eine unmittelbare Folge schon sein, dass man sagt, okay, wie du gesagt hast, ich muss mir jetzt das Beste überlegen, ich muss pickier werden und ein Kriterium kann ich dann eigentlich recht leicht ableiten aus dem Ganzen, nämlich zu sagen, okay, in diesem Investmentprozess jetzt dann ganz banal gesagt im Due Diligence Prozess schaue ich mir dann einfach an, okay, wie professionell sind die, wie haben die sozusagen ihre Prozesse strukturiert, wie schaut deren Exposure zu verschiedenen dritten Parteien oder sag ich mal Banken aus.
Es ist noch zu frisch, um wirklich da schon konkrete Erfahrungswerte zu haben. Aber ja, also typischerweise sind solche Phasen gekennzeichnet durch eine deutlich höhere Wertschätzung einfach des Gutes Information. Und dass das sich auswirken wird auf die Gestaltung des Due Diligence-Prozesses, wie vielleicht Gewichtungen anders sind, dass vielleicht die Komponente Risk-Adjusted im Vergleich zur zweiten Komponente Return stärker gesehen werden, das wäre meine Vermutung. Ja, also das ist schon etwas, was typisch ist. Man braucht dann zurück schon Erfahrungswerte, so 2008 beispielsweise, dann 2011, 12 im Rahmen der Eurozonenkrise, wo wir eine angespannte Situation hatten. Dieses Risk-Off geht einher mit, okay, ich schaue mir es noch mal genauer an. Und damit ist schon zu rechnen. Also das würde ich mich behaupten, einmal vorherzusagen.
Das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Stefan. Und zwar, weil wir kurz gesprochen haben jetzt über das, dass es jetzt noch zu früh ist, dazu was zu sagen. Was wir vielleicht aber, wenn man es jetzt nicht auf den Startup-Bereich oder den Venture-Capital-Bereich eingrenzt, umlegt auf den gesamten Finanzsektor in Europa, was sehen wir hier für Chancen oder was sehen wir auch gleichzeitig für unmittelbare Auswirkungen durch diese Entwicklungen, die wir gerade angesprochen haben?
Ja, wenn man sich den gesamten Banken, den europäischen Bankenplatz anschaut, ist es schon so, dass der Grund für diese durchaus dramatischen Entwicklungen, nämlich wie reagieren denn Banken auf diesen starken Zinsanstieg und wie geht es denn weiter? Wie wird die Zentralbank dieses Spannungsfeld Inflationsrisiko versus Zinsen behandeln? Die zentrale Frage wird sein, ob das, was jetzt durch die im Schweizer Bankensystem hier losgetreten wurde, ob sich das relativ schnell wieder beruhigt oder nicht. Das ist momentan fast ein bisschen so eine digitale Entscheidung. Es tritt tatsächlich Beruhigung ein, um bei dem zu bleiben, was wir vorher gesagt haben. Diese Einkaufskosten für die Liquidität, gehen die wieder zurück? Beruhigt sich das und das ist in relativ ruhigen Fahrwässern? Oder ist es wirklich persistent so, dass das, was jetzt da an Vertrauenskrise oder ein Vertrauensverlust zum Bankensektor da war, dass das sich nicht abbauen lässt und wir wirklich damit mit Kostenanstiegen zu tun haben. Das ist irgendwie die Gabelung, an der wir da ein bisschen stehen vor dem Gesamtmarkt, wo ich momentan, wenn man sich die Entwicklungen anschaut, etwas weniger Sorge habe, weil es schon scheint, dass Vertrauen wiederhergestellt werden kann, aber wir haben auch gesehen, dass es schnell gehen kann. Und jetzt haben wir halt diesen Mix, dass wir einerseits volkswirtschaftlich eine sehr unsichere Rahmensituation haben, ja, von geopolitischen Unsicherheiten, die jetzt mit den Schweizer oder Silicon Valley Banken nichts zu tun haben. Da kann schon ein externer Impuls kommen und da wird man sich jetzt mehr die Frage stellen, hat das auch auf den Bankenmarkt Auswirkungen? Je länger wir die nächsten Wochen überstehen, ohne dass da etwas Neues aufsteht, umso besser. Aber ich rechne schon damit, dass die Nervosität und damit die Schwankungsfreudigkeit, die wir da sehen, eine sehr hohe ist. Das gilt für den gesamten europäischen Bankenmarkt. Die österreichischen Banken, durch das, dass wir keine Investmentbanken haben, sondern eher Universalbanken, würde ich mal sagen, dass von dem her noch vielleicht etwas abgemildert mit der unmittelbaren Betroffenheit, aber es ist schon die Augen offen zu halten und es wird spannend, in welche Richtung das es geht. Also wir hoffen alle, dass es sich tatsächlich beruhigt. Das Risiko ist aber nicht null, dass es wirklich vertrauensmäßig in das Bankensystem eine Krise gibt. Und selbst wenn das im US-amerikanischen Markt losgetreten ist, kann sich da der europäische Markt nicht ganz losreißen davon. Wie gesagt, also wenig wahrscheinlich im Moment, Gott sei Dank. Aber das wären so mal, glaube ich, so der Grundtrend, wo es es wert ist, dass man da ein bisschen am Ball bleibt und schaut, wie sich das Ganze entwickelt.
Wissen wir ja auch, dass jede Krise oder jede, sage ich mal, unerwartete Entwicklung auch eine Chance ist. Gleichzeitig siehst du durch diese Entwicklungen, oder ist es noch auch zu früh vielleicht zu sagen, Chancen für Unternehmen, die in diesem Finanzierungsbereich, sage ich mal, tätig sind, für junge Unternehmen, für Startups eben, die zum Beispiel im Fintech-Bereich tätig sind, siehst du hier die Möglichkeit, dass durch diese Entwicklungen, ähnlich wie 2008, sage ich mal, verschiedene Probleme eigentlich ersichtlich werden und dass dadurch eigentlich ein verstärkter Bedarf im Endeffekt besteht für dann Startups mit Lösungen, die heute noch, sage ich einmal, aufgrund der gegebenen Umstände noch nicht möglich ist?
Die Chancen, ich würde Chancen auf zwei Seiten sehen. Ja. Also sowohl auf Seiten von potenziell finanzierenden Instituten, Unternehmen, die sagen, okay, ich bin jetzt Kapitalgeber. Dass Banken etwas zu lösen haben in den nächsten Monaten und Jahren, ist ganz klar. Das heißt also, wenn ich da als attraktive, alternative Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung stehe, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Also dieses Wechselspielchen, je disruptiver der Gesamtbankenmarkt ist, desto mehr Chancen geben sich für all jene, die jetzt nicht in diesem klassischen Sektor unterwegs sind. Also das definitiv und durch das, dass sie das auch nicht ganz so schnell wieder beruhigen wird auf null, auf jeden Fall in diese Richtung. Die zweite Chance, die ich sehen würde bei den Startups, die Finanzierungen benötigen, wirklich jetzt diese Hausübungen zu machen und sagen, okay, ich vielleicht trotzdem ein bisschen mehr investieren in einen ganz klar kommunizierten Businessplan, in die Financial Figures, die man sich vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen genauer anschaut, ein bisschen Risikopuffer mitdenkt, was man vielleicht am Anfang noch nicht gehabt hätte. Das ist die Chance, dass ich jetzt tun muss, weil es wird von mir verlangt, das kann aber die Stabilität des Unternehmens positiv beeinflussen. Und das würde ich durchaus als Chance sehen.
Vielen Dank, Teddy, für die Einschätzung. Wir nähern uns schon langsam, aber doch dem Ende wieder unseres Podcasts. Ich glaube, es waren doch sehr viele Insights und auch gute Punkte, die wir hier gehört haben. Vielleicht zum Abschluss noch unseres Gespräches, vielleicht zusammenfassen und schlussfolgern die wichtigsten Punkte. Also wir haben gesagt, im Endeffekt, die Finanzierungskosten werden jetzt noch einmal teurer. Die Umstände für die Startups werden sicher nochmal nochmal tougher. Das heißt, es kann sicherlich auch marktseitig sein, dass wir noch das ein oder andere Unternehmen sehen, das noch in Schwierigkeiten kommen wird. Gleichzeitig haben wir über Stefan ja auch gesprochen über die Chancen, die sich auftun werden auf dem Finanzmarkt. Und vielleicht als Silberstreif am Horizont sozusagen, wie schaut es denn vielleicht auch noch abschließend von dir die Einschätzung aus? Wann können Startups damit rechnen wieder oder die ganze Venture Capital Branche im Endeffekt mit den VCs und auch immer ganz weitere Folge dann die LPs, die ja, sag ich mal, die auf die wir diese Episode noch nicht eingegangen sind, aber vielleicht in einer zukünftigen noch eingehen werden. Wie schaut es denn da aus? Wann dreht sich sozusagen wieder mal mit den Daten, die wir heute haben, die Großwetterlage und wann wird das attraktiv und wie siehst du da sozusagen vom zeitlichen her den weiten Horizont, den wir hier haben?
Also ich würde den Silberstreif von dir sogar aufnehmen und den sogar mit etwas Gold würzen, weil man muss schon positiv sehen, wie sich die Dinge jetzt entwickelt haben und zwischendurch, wie es mir ausgeschaut hat, wo wirklich die Anspannung eine sehr große war, könnte man sagen, ja, also hoffentlich mit einem blauen Auge, dass man auch wachsamer wird. Ja, das würde ich ganz eindeutig sehen, wie die Nettokostenbelastung ausschaut. Ja. Mit diesen beiden Komponenten, die wir vorher besprochen haben, ist er mal offen und allein das ist schon eine gute Nachricht, dass wir nicht vom fixen Szenario ausgehen, das wird jetzt auf jeden Fall teurer werden. Wir haben das Risiko ist jetzt höher, als es vorher war, aber noch die Chance, dass das in geregelten Bahnen bleibt, wenn man sich entsprechend da aufmunitioniert. Und von der Gemengelage her, dass man sagt, okay, quasi wann dreht sich das wieder, wann wird es wieder wie früher, sage ich jetzt mal. Also ich glaube schon, dass das in gewisser Art und Weise persistent ist, was da passiert, dass man sagt, okay, quasi die Informationsbedarfe, die ich jetzt zusätzlich habe, das ist auch gekommen und zu bleiben und das ist aus volkswirtschaftlicher Sicht jetzt auch gar nicht so schlecht so. Also ich würde jetzt einmal von dem sagen, auch wo man konjunkturell hingehen und wie es schon mal ausgeschaut hat, wie der Finanzmarkt jetzt sich entwickelt und wie es vor ein paar Tagen noch ausgeschaut hat. Silberstreif definitiv und das wirklich auch wertschätzen und sagen, okay, und jetzt ich kenne meine Risiken vielleicht jetzt noch besser, weil ich einen Warnschutz gehabt habe und das kann durchaus auch ein Vorteil sein. Also Silberstreif mit etwas Gold durchaus mit dabei, also auf jeden Fall durchaus positive Komponenten im Outlook. Ja.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.